Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sommerfolge immer noch von Autorinnen im Porträt. Wir sind zurück aus unserer mini kleinen Sommerpause. Wir haben euch im Juli literarisch etwas im Stich gelassen, was Instagram und unsere Social-Media-Kanäle angeht. Natürlich nicht. Und ja, wir hoffen, dass ihr natürlich einen bis jetzt ganz wunderbaren Sommer hattet, dass ihr euch etwas erholen konntet. Wir nehmen heute an dem Tag auf, wo es gefühlt am heißesten ist, ne, Sarah? Wir haben uns genau den Tag ausgesucht. Wie geht's dir, Sarah?
Das ist richtig, ja. Hi, Marianne. Hallo an alle, die zuhören heute. Ja, also wir zerfließen hier heute in Leipzig tatsächlich und sind noch mitten im Sommer, obwohl unsere Sommerpause schon rum ist. Wir hoffen natürlich, dass ihr vielleicht die Zeit auch genutzt habt, um in die ein oder andere ältere Folge reinzuhören, eine Autorin zu entdecken oder ein bisschen aufzuholen, was euren Literaturstapel angeht. Ich habe das tatsächlich so gemacht und fand das schön, auch mal wieder, ja, einfach so mal mich durch die Welt zu lesen und genau, habe hier in Leipzig den Sommer schön draußen genossen, war Bootfahren und war an sich so recht cool, aber genau, es ist eigentlich heute noch nicht so das Gefühl, als wäre die Sommerpause vorbei, sondern als wären wir noch mittendrin. Und ich denke aber, wir kriegen das bestimmt heute trotzdem ganz gut hin, oder? Was meinst du?
Ich denke auch, denn Leute, wir sind top vorbereitet. Wir haben gerade schon ein bisschen geschnackt. Wir sind der Meinung, dass das jetzt wirklich die Folge ist, für die wir am meisten Bücher gelesen haben. Klar, wir hatten jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, ne? Aber es war tatsächlich so, wir haben jetzt beide zwei komplette Bücher für die jetzige Folge geschafft. Ich wollte tatsächlich noch ein drittes lesen, das habe ich nicht mehr geschafft. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich wollte praktisch das Debüt der Autorin lesen und das neueste Werk. Das neueste Werk habe ich nicht mehr geschafft, weil ich dann noch ein anderes gelesen hatte, was einfach eher bei mir war, also was ich eher hatte. Genau, und ich habe meinen Sommer unter anderem auch mit Bootfahren verbracht, aber auch damit, dass ich mir einen kleinen Hund zugelegt habe.
Ja!
Jetzt rennt er hier rum. Und genau, was man halt so macht. Und jetzt sind wir beide. Wir sind nicht die typischen Katzenbuch-Ladies, wir sind die Hundebuch-Ladies. Wir sind jetzt komplett. Wir haben mit jeder einen hundig, gibt's das? Hundigen Begleiter, genau.
Ein Fußwärmer beim Lesen.
Ja, genau. Das ist genau das, was wir heute brauchen. Ein Wärmer zum Wärmen.
Aber
jetzt eher was Kühles, aber gut.
Ja, ja. Aber Marianne, was wir natürlich trotzdem gerne machen, trotz der Hitze, ist Kaffee trinken, ne?
Genau, Sarah, du bist wunderbar. Du erinnerst mich an was ich immer vergesse, was ich immer am Ende der Folge sage. Und ich habe es mir ganz groß heute hier aufgemalt. Und zwar wollte ich es gerne mal am Anfang sagen. Wir haben eine Kaffeekasse, die sich freut, wenn ihr da Lust und Zeit und Muße habt, vielleicht einen kleinen Euro oder so reinzuwerfen. Das dient einfach nur dazu, dass wir versuchen, den Podcast, so lange wie es geht, werbefrei zu halten. Also wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich in der Lage sind, diesen Podcast zu hören, wenn sie dann Lust und Zeit haben. Und ja, ihnen der auch gefällt, weil wir der Meinung sind, dass ja, Literatur einfach jedem, so gut es geht, zugänglich sein sollte. Und wir das natürlich hier mit Herz und Seele machen und das natürlich ein Hobby von uns ist, wo wir aber momentan wirklich auch Geld reinstecken. Und wenn wir hier irgendwie mal auf plus minus null kommen, freut uns das riesig. Aber ihr unterstützt uns natürlich auch absolut damit, wenn ihr unseren Podcast hört, wenn ihr den bewertet, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Also wenn es euch natürlich nicht möglich ist, da irgendwie ein bisschen einen Euro oder so dazulassen, dann ist das natürlich auch überhaupt kein Problem. Ansonsten schaut doch einfach gerne mal vorbei. So, jetzt aber genug des Vorgeplänkels. Kommen wir zu unserer heutigen Autorin und ich glaube, ich hatte es vor der Sommerpause auch schon einmal angekündigt oder ein bisschen angeteasert. Wir reisen heute wieder ganz, ganz weit in den Osten. Wir reisen wieder nach Japan. Denn unsere heutige Autorin ist keine geringere als Banana Yoshimoto. Und auf Banana Yoshimoto bin ich aufmerksam geworden durch tatsächlich damals Sayaka Murata. Also die Autorin hatten wir ja bereits schon bei uns im Porträt. Und naja, wie der Algorithmus das halt so macht, ist es natürlich so, wenn man da sich verschiedene Bücher irgendwie zu anschaut und recherchiert, werden einem zeitgleich natürlich gleich auch andere AutorInnen vorgeschlagen. Neben Murakami war das dann, wie gesagt, auch Banana Yoshimoto. Und da habe ich mich dann gleich so ein bisschen vertieft und bin dran hängen geblieben und dachte, Mensch, das ist ja was, was auch sehr spannend klingt und irgendwie was ist, worauf du voll Lust hast. Und genau, heute ist es soweit. Und wie schon erwähnt, wir beide haben dazu insgesamt 4 Bücher gelesen. Ich habe Kitchen gelesen, was ihr Debüt darstellt von 1988, sowie auch Federkleid, was bei uns 2009 im Diogenes Verlag erschienen ist. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wann es in Japan erschienen ist. Das werden wir gleich nochmal genauer erfahren. Und Sarah, du hast Tsugumi gelesen und auch noch ein Hörbuch gehört, welches den Titel trägt. Ein seltsamer Ort, genau. Also heute werden wir auf jeden Fall sehr literarisch, aber wie ihr das von uns kennt, gibt's zuvor natürlich erstmal einen kleinen Rundumschlag. Wir holen euch ab, was ihr Leben angeht und genau mit wem wir es heute hier eigentlich so zu tun haben. Und zwar, unsere heutige Autorin wurde am 24. Juli 1964 als Haruko Yoshimoto, Tochter der Haiku-Dichterin Kazuko Yoshimoto und des Essayisten und Literaturkritikers Takaaki Yoshimoto in Tokio geboren. Literatur lag ihr da wahrscheinlich schon irgendwie im Blut. Das wurde ihr praktisch schon so über die Gene mitgegeben. Und man muss aber dazu sagen, dass ihr Stil sich wohl doch sehr von dem ihrer Eltern unterscheidet. Denn wir werden später mitkriegen, dass es bei ihr dann doch eher in so eine, naja, so popkulturelle und auch ja schon ziemlich unkonventionelle, leichte, naja, und auch melancholisch Richtung geht, aber wie gesagt, dazu später mehr. Die Frage, was den Namen angeht, die hat sie oft gestellt bekommen. Und zwar hat sie den Namen Banana selbst gewählt. Und zwar nicht aus Liebe zu dem Obst, sondern zu den roten Blüten des Byinsho, des japanischen Bananenbaums. Und das war zu einer Zeit, als sie als Kellnerin in einem Café gejobbt hat. Das war neben ihrem Studium. Und sie hat sich wohl sehr in diese Blüten des Bananaflower wird er auch genannt, verliebt und so ist ihr Pseudonym entstanden, falls ihr euch gefragt habt, wie man darauf kommt. Also fand ich auch eine spannende Geschichte, sich nach einer Blume zu benennen. Also ja, weiß nicht, aber ich meine, gut, in Japan gibt es das ja schon öfter, dass man auch so Zweitnamen hat und so Pseudonyme sich erwählt. Ich weiß gar nicht, bei uns würde man da gar nicht so auf die Idee kommen. Klar, es gibt auch so Künstlernamen. Das trifft man schon eher, aber dass man sich wirklich, sag ich mal, so direkt einen anderen Namen gibt. Und der ist ja, wie gesagt, wirklich sehr unkonventionell, fand ich schon lustig und kann man sich vor allem, finde ich, auch sehr gut merken. Ne? Ich finde, bei unseren Autorinnen, jeder hat immer so eine gewisse Anekdote. Genau, wie bei dir die letzte Folge, wo wir über
Virginia Woolf
geredet haben mit dem Streich. Das ist bei mir komplett hängen geblieben.
Ach so, ja. Ich dachte jetzt, du wolltest noch auf was mit dem Namen hinaus irgendwie, aber mit dem Streich, ja, das fand ich auch.
Ja, also genau, witzig. Es geht mir immer um eine Anekdote oder so einen gewissen,
ja,
so eine Fußnote irgendwie, die da immer hängen bleibt. Und das ist das, was ich immer schön finde. Also, wenn ich so manchmal unsere Aufnahmen nochmal rekapituliere oder auch wenn ich im Schnitt bin oder so, dann fallen mir bestimmte Sachen immer wieder auf, wo ich dachte, ach ja, stimmt, darüber haben wir ja auch geredet oder.
Ja.
Ja, was man im Eifer des Gefechts oder ja so dann schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm hat oder was einem besonders hängen geblieben ist. Und bei Virginia Woolf war es einfach wirklich diese Tatsache, weil du das mit diesem Streich herausgefunden hast und recherchiert hast, was ich halt vorher noch gar nicht gehört hatte. Also, was ich halt gar nicht mit ihr verbunden hatte. Und hier wird's bei Banana Yoshimoto wird's wahrscheinlich immer diese Fußnote sein, dass sie sich den Namen selber erwählt hat, was ich irgendwie schön finde. Also, man muss ja auch mal so da sitzen und sagen, oh, so nenne ich mich jetzt. Diese Blume.
Ich habe das auch gar nicht hinterfragt. Ich dachte einfach nur, oh, das hat sie aber einen schönen Namen.
Ich muss auch sagen, ich finde aber Haruko auch schön. Ich fand auch in den Büchern, ich fand auch die Namen der Protagonistinnen immer sehr schön. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die immer richtig gesprochen im Kopf hat. Man hat das ja manchmal, dass man ein Buch liest oder so und hat dann so einen Sprachduktus im Kopf und dann guckt man mal einen Film oder sieht dann irgendeine Reportage oder so, wo dann jemand das wirklich wirklich richtig ausspricht und du denkst so, oh Gott,
ja, das stimmt.
Voll falsch im Kopf gehabt die ganze Zeit.
Ja, ne,
wo
wir das kenn
damals
ich auch, ja.
Haben wir ja auch wieder den Querverweis zu Sylvia Plath, wo wir das ja auch rausgefunden haben, dass sie eigentlich Plath hieß, ne? Mit sowas gibt man sich dann immer ab und fängt an, darüber nachzudenken und schon sind 4 Stunden um. Weiter. Ich bin schon wieder abgeschwiffen. Genau. Manana Yoshimoto wuchs in einem liberalen künstlerischen Umfeld auf und hatte als Teenager deutlich mehr Freiheiten als viele ihrer Altersgenossinnen. Sie studierte Literatur an der Nihon-Universität und begann noch während des Studiums ihr erstes Buch zu schreiben. 1987 erschien dann ihr Debüt Kitchen und wurde sofort ein Bestseller. Im Mittelpunkt dieses Buchs steht die Küche als Zufluchtsort, als Raum der Heilung. Und es geht um die junge Frau Mikage, die nach einem Schicksalsschlag Zuflucht in der Welt des Kochen findet. Und hier haben wir schon ein Sujet, was wir sehr oft bei, also was heißt sehr oft, aber auf jeden Fall in den Romanen, die ich bis jetzt gelesen habe von ihr, finden, Essen und gemeinsames Essen vor allem spielt eine mega große Rolle. Also ich glaube, ich hatte noch nie so oft Hunger bekommen, also wenn ich was gelesen habe.
Ja.
So, sie schreibt immer so von Nudelsuppen, also bei Pho, wo ich jetzt auch gelernt habe von einer Freundin, dass man gar nicht Pho sagt zu diesen Nudelsuppen, sondern Pha.
Oh,
also
wirklich?
Ja, okay. Weil Pho heißt wohl irgendwie Weg oder so und das muss wohl für JapanerInnen so voll lustig klingen, wenn wir das immer falsch aussprechen. Und ich glaube, es wird tatsächlich, also wenn ich meine Freundin, ich glaube, der kann ich da sehr gut vertrauen, Pha ausgesprochen und das wurde dann auch als Anmerkung von der Übersetzerin nochmal erklärt, also diese Gerichte oder wenn es auch so um japanische Mythologie geht, aber vor allem, wie gesagt, auch diese japanischen Gerichte, was das eigentlich ist, was sie da gerade zu sich nehmen, damit man sich das irgendwie beim Lesen vorstellen kann. Und da dachte ich immer, ja, will ich mich jetzt auch mit dazu setzen. Klingt jetzt nicht schlecht, genau. Aber wie gesagt, darüber, ich greife schon wieder vorweg, werden wir, denke ich mal, nachher auf beiden Seiten von dem, was wir gelesen haben, noch mehr erfahren. Banana Yoshimoto ist keine Autorin, die sich jetzt irgendwie ins Rampenlicht drängt. Sie lebt mit ihrem Mann, einem Biochemiker und Therapeuten sowie mit ihrem Sohn und mehreren Haustieren ziemlich zurückgezogen und ihre Werke sind aber mal so weltweit bekannt. Also mittlerweile in über 30 Sprachen übersetzt. Was ihr, wie gesagt, sehr stark zuzuschreiben ist, ist diese starke Bildsprache. Sie, wie gesagt, lässt sich sehr stark in popkulturellen Kontext wiederfinden und was auch immer dabei ist und was mir auch jetzt bei beiden Werken, bei beiden Büchern am meisten hängen geblieben ist, ist so eine Spiritualität und so eine, ja, so eine Mystik. Also sie hat so eine Mystik, die aber jetzt nicht unheimlich wirkt, sondern sie gibt dem Alltag was Mystisches und lässt dadurch diese Mystik wieder alltäglich werden. Also das klingt jetzt irgendwie bizarr und unlogisch, aber das ist das, was mir die ganze Zeit so im Kopf rumging, weil es gibt immer so bei ihr in den Büchern so ganz alltägliche Situationen und dann tauchen zum Beispiel so unerklärliche Sachen auf, also die werden aber gar nicht hinterfragt. Das wird einfach hingenommen und wird so dargestellt. Und dann geht's weiter. Also es findet dazu jetzt keine Erklärung oder so statt. Ich habe dazu nachher auch eine Textstelle rausgesucht, da wird das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen klarer. Und mir hat das unheimlich gut gefallen. Also weil das so das, was es ausmacht, weil sie hebt es nicht auf so einen Sockel oder feiert das irgendwie. Das macht es dann so besonders. So, und das macht es dann so schön, weil man dann, glaube ich, einfach diese Vorstellung hat, ja, eigentlich, wenn man mal kurz innehält, gibt es das ja auch. Mhm. Wenn man sich mal bewusst zurücknimmt und in sich geht und wirklich so Sachen, die vielleicht banal scheinen, auf sich wirken lässt, dann hat das auch einen gewissen Zauber. Ich hoffe, ich drifte jetzt nicht zu sehr in Kitsch ab oder so, aber genau. Und da kommen wir auch schon zu einem weiteren Punkt, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie jetzt nicht eine Autorin ist, die, sag ich mal, jetzt total spannungsgeladene, rasante Romane oder sowas schreibt. Also da seid ihr jetzt nicht an der richtigen Adresse, sondern es ist wirklich was Ruhiges, was Beobachtendes. Und was sehr in sich gekehrt ist, aber wie gesagt, in keinster Weise langweilig. Man will schon wissen, wie es weitergeht. So, aber ihr habt da jetzt nicht viele Szenenwechsel oder eine mega starke Charakterentwicklung oder so. Also es gibt eine Charakterentwicklung, aber jetzt nicht die, dass da jetzt am Ende ein ganz anderer Mensch oder jetzt die Weisheit ohne Grenzen dasteht oder so. Das ist einfach nicht der Fall. Genau. Mhm. Ja, dazu habe ich auch noch gefunden, dass, wie gesagt, Kritiker loben diese Fähigkeit auch mit einfacher und hier wird auch oft gesagt, beinahe comicartiger Sprache große Emotionen auszudrücken, was mit dieser comicartigen Sprache gemeint ist, da stand auch ganz oft bei meinen Recherchen so Manga-Stil. Ich glaube, dass ich dazu einfach nicht tief genug in diesem Thema drinne bin, dass ich das irgendwie jetzt widerlegen kann oder unterstreichen kann. Das weiß ich einfach nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach, wenn man von Comichaft ausgeht, dass es einfach sehr, sehr kurz gehaltene Dialoge sind, wenn ich jetzt an die Lektüre denke. Also es ist nicht ausufernd oder so, sondern es ist immer relativ kurz gehalten. Aber ob es da jetzt so einen gewissen Stil geht, was jetzt den Manga nochmal konkret unterstreicht, also Manga sind diese japanischen Comics, da wissen einige von euch vielleicht jetzt auch besser Bescheid als ich. Genau, das Buch Kitchen wurde später Kult und machte sie auch zu einer Kultautorin und wurde gleich zweimal verfilmt. Also sehr spannend, das wusste ich vorher auch noch nicht, dass es dazu zwei Verfilmungen tatsächlich gibt. Ihr zweiter Roman war Tsugumi, das ist der, von dem euch Sarah nachher noch etwas mehr berichten wird. Und der war praktisch das Initial, das sie endgültig zu einem literarischen Phänomen werden ließ. Und jetzt kommt ein sehr cooles Wort, in Japan sprach man von einer Bananamania. Also, es gibt in diesem Wort 5 A's, also viel Spaß bei Scrabble. Und sie hat dann wirklich in kürzester Zeit sowas wie einen Popstar-Status erreicht durch diese zwei Romane. In Tsugumi erzählt sie die Geschichte von zwei Freundinnen, eine davon todkrank. Und es ist auch wieder ein sehr stilles Buch. Aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht so viel verraten. Da wird Sarah nachher weiter drauf eingehen. Es folgten von ihr weitere Werke wie Dornröschenschlaf oder auch Amrita und viele mehr. Also sie ist bis heute sehr aktiv. Und in ihren Romanen geht es immer wieder um Verlust, Trauer, Geister, Zwischenwelten, aber auch Freundschaft und auch Liebe. Aber nicht so diese leidenschaftliche oder auch oft in vielen Romanen erotische thematisierte Liebe, sondern es geht wirklich um dieses Zwischenmenschliche, diese emotionale innere Verbindung zwischen zwei Menschen.
Das war auch mein Eindruck. Also es geht eher um eine Verbundenheit als um so eine Leidenschaft oder so. Ja.
Ja, das ist ein schönes Wort, genau. Verbundenheit trifft es hier sehr, sehr gut. Und mir hat das vor allem auch gezeigt nochmal, dass, wie gesagt, so eine große Romantik, wie wir das jetzt vielleicht auch verstehen, nicht immer dazugehören muss, um eine tiefe Emotionalität zwischen zwei Menschen auszudrücken. Das ist das, was sie, glaube ich, mit Bravour meistert und was, glaube ich, auch gar nicht einfach ist. Aber sie nutzt die einfache Sprache, um das rüberzubringen. Und das ist halt wirklich wahre Kunst für mich, ne? Dass man es halt nicht verklausuliert, nicht mit Schachtelsätzen arbeitend. Nicht eher 20 Bilder da reinballert, sondern wirklich klare, deutliche Worte findet, die trotzdem eine tiefe und wirklich schöne Poesie in sich tragen. Also das finde ich wirklich, das habe ich aus allen beiden Romanen und es hat einfach wirklich unheimlich viel Spaß gemacht, diese Romane zu lesen. Also ich war da voll dabei und es war, glaube ich, auch echt eine schöne Sommerlektüre, weil wir haben hier Romane von uns, die 200 Seiten selten überschreiten. Wenn ihr das Format kennt vom Diogenes Verlag, das ist ja auch sehr handlich. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall sehr gut in die Tasche packen. Also genau. Ja, dann würde ich noch kurz was zu den schon erwähnten Verfilmungen sagen. Wie gesagt, 1989 wurde Kitchen verfilmt, 1990 Tsugumi und 1997 nochmal Kitchen. Ich muss sagen, ich habe jetzt die Filme irgendwie auch noch nicht gefunden. Ich habe da jetzt aber auch noch nicht so stark nachgesucht, weil mir ging es jetzt erstmal darum, mich mit den literarischen Werken in Form, ja, in der Buchform auseinanderzusetzen. Deswegen, ich denke mal, vielleicht jetzt, wenn ich danach nochmal Zeit habe, würde ich nochmal gucken, weil es wäre natürlich cool, sich da auch nochmal filmisch mit auseinanderzusetzen, wenn es da vielleicht eine Form der Übersetzung gibt oder wenigstens Untertitel oder so. Ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaube, mein Japanisch reicht dafür jetzt nicht
aus. Bisschen eingerostet. Also,
natürlich hat sie auch einige Preise mit nach Hause genommen. Und zwar unter anderem natürlich für Kitchen, damit gewann sie den 6. Keien Newcomer Writers Preis im November 87 und auch den Izumi Kyoka Literary Preis im Oktober 1988. Dann gewann sie auch damit den Best Newcomer Artist 1989 und auch im Ausland war sie erfolgreich und gewann unter anderem in Italien den Literary Preis Scanno, 1993 den Fidissime Literary Preis und den Preis Malcera d'Argento oder d'Argento im Jahr 1999. Genau, das sind aber nur einige, die ich hier nennen möchte. Ja, damit kommen wir auch schon zu ihren Büchern. Ihr habt gemerkt, ihr Leben, also das, was ich über ihr Leben gesagt habe, hält sich diesmal ja sehr kurz, etwas in Grenzen. Und ich empfehle euch an der Stelle auch einfach mal einen Blick auf ihre Website zu werfen, die ich unter anderem auch für die Recherche genutzt habe. Ich fand es bemerkenswert, dass man daran auch ihre Reduziertheit erkennt. Also dass diese reduzierte Sprache, die man auch in ihren Büchern findet, die, wie gesagt, trotzdem mystisch ist und irgendwie, also nur von der Wortmenge her, sage ich mal, reduziert ist, findet sich so auch auf ihrer Website. Also es ist, ja, wie gesagt, auch sehr reduziert ausgedrückt und fand ich irgendwie witzig. Musste ich ein bisschen schmunzeln, genau, aber schaut da gerne mal vorbei. Fand ich witzig. Wie gesagt, kommen wir zu ihrer Literatur, kommen wir zu ihrem Erstling Kitchen, das Debüt, was ich bereits ansprach, ist aus dem Jahr 1988. Die deutsche Ausgabe erschien 1994 im Diogenes Verlag und der Übersetzer ist Wolfgang E. Schlecht. Was hier bemerkenswert ist, wir haben es eigentlich mit mehreren Geschichten zu tun. Und zwar folgt im Anschluss von Kitchen auch noch ein Essay von Giorgio Amitrano, was sehr lesenswert ist. Und sie kommt vor allem auch selber zu Wort und schreibt relativ viel über ihre Werke am Ende des Buches, auch nochmal praktisch wie in Essayform. Und das lege ich euch sehr, sehr ans Herz, weil sie da wirklich auch nochmal sehr schön beschreibt, warum sie was wie macht und warum ihr diese Themen, die sie in dem Buch anspricht, auch so wichtig sind. So, und ja, was ist eine bessere Quelle als die Autorin selbst, ne? Also lest da auf jeden Fall rein. Was in Kitchen auch mit drin ist, ist auch die Erzählung und gleichzeitig ihre Abschlussarbeit von ihrer Universität Moonlight Shadow. Diese liest man praktisch dann gleich mal so mit. Also ich habe das Buch gelesen und wusste das am Anfang nicht, dass das ihre Abschlussarbeit ist und dass es praktisch nochmal so ein Werk ist, was für sich allein steht. Und dachte, dass das wie so eine Anschlussgeschichte in Kitchen ist, aber das steht tatsächlich auch für sich alleine. Und genau damit gewann sie 1986 auch den Dekanpreis ihrer Universität. Den bekam sie da verliehen. Das ist auch nochmal spannend. Also ihr habt wirklich in diesem kleinen Buch eine große Menge an Inhalt auf sehr wenig Seiten. Also besser kann man es eigentlich nicht bekommen, wenn man was Schönes jetzt für den Sommer sucht. Kommen wir zum Inhalt. Im Zentrum von Kitchen, also praktisch der ersten Erzählung, steht eine junge Frau mit dem Namen Mikage, die nach dem Tod ihrer Großmutter, welche auch ihre letzte Bezugsperson ist, vollkommen allein da steht, praktisch ohne Familie. Und ihr einziger Zufluchtsort ist, ja, also die Küche, da fühlt sie sich wohl. Und gerade am Anfang der Geschichte ist es wirklich auch so, dass sie sich in diesen Raum legt und dann auch wirklich da auf dem Boden schläft, weil sie einfach diese Kulisse um sich rum braucht. Und die wird auch sehr ausführlich und sehr genau beschrieben. Und es ist so, dass dieses Kochen und alles, was damit einhergeht, sich durch die ganze Geschichte zieht. Und für sie ist es ein Ort der Ruhe, des Lebens und auch irgendwie so des Überlebens. Und wenn man jetzt an so eine geschäftige Küche denkt, ist das ja irgendwie das, was irgendwie das Gegenteil darstellt. Aber das ist das, was in diesem Buch überhaupt nicht zum Ausdruck kommt. Also hier ist es wirklich immer so, dass das was ist, was sie runterholt, was sie zu sich selbst finden lässt und ihr immer wieder auch Halt gibt. Und so entscheidet sie sich zum Beispiel auch, das zu ihrem Beruf und irgendwie auch zu ihrer Berufung zu machen. Das ist das, was ich am Anfang auch gesagt habe, wenn ich gesagt habe, dass es darum geht, in diesen Alltag, in dieses Alltägliche, weil jeder von uns hat ja scheinbar, also denke ich mal, schon irgendwie mal in der Küche gestanden und sich da irgendwas zurechtgemacht. Und hier wird aus so einer ganz banalen Umgebung, in die viele ja vielleicht auch einfach mal nur so nebenbei gehen oder sich ja mal schnell eine Stulle schmieren, was Besonderes gemacht, was irgendwie einen Zauber hat und was dann auch ja mit irgendwie ganz viel Wärme und irgendwie ja Gefühl daherkommt, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und sie lässt ihre Protagonistin da wirklich immer zur Ruhe kommen und auch direkt erstmal einschlafen am Anfang des Romans, wo man erst so denkt, okay, wie geht das jetzt hier weiter, was soll das werden? Und lässt Mikage den Trost in den kleinen Dingen finden, obwohl sie gerade viele große Dinge verloren hat. Mikages Leben geht natürlich weiter, also sie bleibt ja jetzt nicht irgendwie in der Küche liegen oder so, sondern die trifft den sehr zurückhaltenden Yuichi, also ich hoffe, ich spreche das jetzt irgendwie richtig aus, und dessen charismatische Mutter Eriko. Und bei denen findet sie dann irgendwie auch so Unterschlupf. Also es ist am Anfang so, dass sie sich da immer wieder, also eigentlich viel aufhält und dann relativ schnell auch das Angebot bekommt, bei den beiden einzuziehen. Bei der Mutter von Yuichi ist die Besonderheit, dass es bei dem Wort Mutter halt sich mehr wirklich um diese Familienrolle handelt, denn Eriko ist eine Transfrau. Und was hier spannend war, weil wir müssen uns überlegen, das Buch ist von 1980, also von Ende der 80er Jahre, und wir haben hier ein Thema, was ja momentan wirklich top aktuell ist. Hier ist es so, dass diese Rolle, also die Geschichte von Eriko wird schon auch erzählt, also wie es dazu kam, dass sie diese Mutterrolle angenommen hat und dass sie sich dafür entschieden hat. Aber das wird halt auch überhaupt nicht so klischeebeladen irgendwie dargestellt, sondern das hat irgendwie was Respektvolles, und die Eriko hat halt auch was sehr, sehr Nahbares und sehr Empathisches. So, und es geht, wie gesagt, dann auch nicht um diese Geschlechtlichkeit, sondern es geht einfach um diesen Menschen. Und das ist das, was ich hier bemerkenswert fand, vor allem auch, weil klar ist das wichtig, dass das irgendwie eine Rolle spielt, weil das für den Verlauf der Geschichte auch wichtig ist, dass das erzählt wird, weil ja sonst bestimmte Punkte in dem Roman nicht klar werden oder ja nicht für Aufsehen sorgen, sage ich mal, weil das spielt, wie gesagt, noch eine Rolle, dass sie eine Transfrau ist. Ich muss gerade einfach aufpassen, ich drücke mich hier gerade ein bisschen kryptisch aus, weil ich will einfach nicht so viel verraten, weil es gibt natürlich einen harten Knackpunkt in der Geschichte und die kann ich euch jetzt aber nicht verraten, weil ihr sollt das selber lesen. Genau, aber ich versuche euch das natürlich jetzt so gut es geht irgendwie schmackhaft zu machen, wenn wir hier gerade schon in der Küche sind, und damit euch ja das Wasser im Mund zusammenläuft und ihr ganz viel Lust habt, dieses Buch zu lesen. Und ja, das lässt vor allem aber auch vergessen, dass, wie gesagt, dieses Buch schon Ende der 80er Jahre erschienen ist. Also für mich hat es so eine komplette Aktualität. Das ist irgendwie so was ganz Zeitloses, was da drin stattfindet, weil wir haben die Küche, wir haben diese, ja, dieses nicht klischeebehaftete Familienmodell. Ich wollte tatsächlich, also als es klar war, dass sie da in diese, ja, nicht konforme Familie, sage ich mal, einzieht, was ja in Japan, sage ich mal, auch eine Besonderheit nochmal darstellt, war ich kurz davor, der Ela zu schreiben. weil mit der Ela haben wir ja in unserem Buchmesse-Spezial ganz ausführlich über ja alternative Familienmodelle geredet. Und das ist tatsächlich was mir dann hier sofort wieder in den Sinn kam und was ich unbedingt noch machen muss, weil als ich das Buch fertig hatte, hatte ich das tatsächlich wieder vergessen, dass ich das noch machen wollte. Also liebe Ela, falls du vielleicht gerade sogar zuhörst, ja, vielleicht gefällt dir das Buch ja auch oder vielleicht hast du es sogar schon gelesen, wer weiß. Vorhin schon erwähnt, Sprache ist, wie gesagt, nie von irgendwie Pathos oder so geprägt, sondern ihr Ausdruck ist immer irgendwie schlicht, elegant, und ihre Protagonistin agiert auch oft eher so nüchtern und trägt so ihre ganze Gefühlswelt so mit sich rum. Also ich hatte auch das Gefühl bei dem Roman und auch bei dem Federkleid-Roman, dass die Protagonisten immer so eine Last mit sich rumschleppen. Also man neigt nicht zum Gefühlsausbruch, sondern das wird alles mit sich selbst ausgemacht und man gibt dann so ein paar, ja, so leichte Signale nach außen und redet da sehr klar und deutlich drüber. Also es wird dann zum Beispiel einfach erzählt, ja, meine Mutter ist gestorben und ja, die ist dann da halt mit dem Auto an einen Baum gerast und ja, dann habe ich halt mit meinem Vater weiter. Also das wird halt so erzählt, aber ohne, wie gesagt, dass es banal wirkt. Aber man hat schon so seine Momente, wo man so denkt, oh Gott. Also das hatte ich des Öfteren, als ich das gelesen habe, wo ich so dachte, oh Gott. Und dann hatte ich halt wirklich auch so eine Erwartungshaltung, dass es vielleicht dann irgendwann sich zuspitzt und es zu so einem Ausbruch kommt. Das passiert aber nicht. Das passiert einfach nicht. So. Und das war schon was man dann auch aushalten muss, sag ich mal. Das muss man aushalten, das muss man wollen, da muss man Bock drauf haben. Also wie gesagt, wer jetzt hier große Gefühle erwartet, nein, das gibt's nicht. Es gibt diesen Ausbruch nicht. Das findet alles innerlich statt. Es gibt große Gefühle, aber wie gesagt, es gibt keinen Ausbruch. Der Vulkan brodelt einfach. Wir kommen natürlich aber mit der Geschichte, die da fortläuft, also ne, weiter fortläuft. Also Mikage macht, wie gesagt, dann auch eine Ausbildung zur Köchin. Und es geht natürlich dann auch um die Beziehung zu Yuichi, die immer enger wird, aber wie gesagt, nicht auf dieser, ja, die hat halt nicht so diese Love-Story-Geschichte trägt die irgendwie in sich, sondern das ist wirklich was so ein Zueinanderfinden erzählt, weil die beide, wie gesagt, viel durchmachen müssen und eigentlich wird beschrieben, wie die beiden zueinander finden und wie sie ihre gemeinsame Ebene finden. Genau, und um euch da einen kleinen Einblick zu geben, habe ich mir eine Textstelle rausgesucht, die ist tatsächlich relativ am Ende, aber ich fand die einfach schön, weil die auch nochmal so ein bisschen diese, ja, diese Magie, die sie dann doch mit reinbringt in dieses Alltagsgeschehen und wenn Sachen nicht hinterfragt werden, aufgreift. Wie konnte ich nur auf die Idee kommen, den ganzen Weg hierher zu fahren, dachte ich, während ich ratlos auf das in völlig dunkel gehüllte Gebäude blickte. Aber ich wollte mich noch nicht geschlagen geben. Leise schlich ich mich am Notausgang vorbei in den Garten auf der Rückseite des Hauses. Wie Yuichi gesagt hatte, war da ein künstlicher Wasserfall und alle Zimmer waren so gelegen, dass man ihn vom Fenster aus sah. Nirgendwo brannte mehr Licht. Während ich mich seufzend umblickte, entdeckte ich einen kleinen Steg mit Geländer, der zu den Felsen hinüberführte, aus dem ganz oben das Wasser auf einen mit Moos bedeckten kleineren Felsen rauschte. Die kalte Gischt schimmerte weiß aus dem Dunkel hervor. Einige Scheinwerfer tauchten den Wasserfall in grelles grünliches Licht, das die Bäume des Gartens auf unnatürliche Weise hervorstechen ließ. Das Ganze erinnerte an Disneyland, an die Bootsfahrt durch den Dschungel. Was für ein Grün, musste ich denken. Ein Grün, das es eigentlich gar nicht gibt. Noch einmal ließ ich meinen Blick über die dunkle Fensterfront streifen. Mit einem Mal, ich weiß nicht warum, war für mich klar, dort drüben ist Yuichis Zimmer. Gleich das erste Eckzimmer, in dessen Fenster sich grünlich das Licht der Scheinwerfer spiegelt. Warum habe ich jetzt so eine komische Stelle rausgesucht, wo sie einfach nur vor so einem Fenster rumsteht? Und zwar liegt es daran, dass zum Beispiel nicht erklärt wird, warum sie jetzt, also sie hat ja auch gesagt, ich weiß nicht warum. Sie steht da vor dieser Fensterfront und sagt halt, ja, das ist jetzt sein Zimmer. Hier bin ich jetzt mal wirklich fies und sag, also das ist dann auch sein Zimmer. So. Ich glaube, da verrate ich jetzt nicht zu viel. Und es wird, wie gesagt, nicht aufgelöst. Also es wird einfach, das ist dann so. Und sie beschreibt dann auch diesen kleinen Wasserfall, der da vor diesem Hotel ist. Und ich würde jetzt einfach mal ganz pauschal sagen, dass es jetzt nicht der mega Niagara mystische Superwasserfall ist, sondern einfach so ein kleiner Wasserfall, der da vor diesem Hotel ist. Aber der kriegt da halt so ein besonderes Setting einfach verpasst. Ne? Und wie gesagt, das sind immer so diese kleinen Momente. Und was mir jetzt beim Lesen auch nochmal aufgefallen ist, dass sie wirklich viel mit der Ich-Perspektive, also sie arbeitet sehr viel mit dem lyrischen Ich bei ihren Romanen. Ich denke, das war bei deinen sicher auch so, ne? Die sind beide in der Ich-Version geschrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Ja, genau.
Genau. Und ich gehe jetzt noch ganz kurz auf den zweiten kürzeren Text im Buch ein, die kürzere Erzählung Moonlight Shadow, wovon ich eben schon geredet habe. Und zwar auch die kreist um Verlust, Trauer und das Weiterleben. Und hier sind wir sogar noch ein bisschen mystischer unterwegs, weil da geht es auch um eine junge Frau, die wiederum eine andere junge Frau kennenlernt, die sie an der Brücke trifft und gar nicht so richtig weiß, was es mit der jetzt auf sich hat. Und hier ist es auch so, dass beide Geschichten sich praktisch verbinden. Also hier haben wir es praktisch aber dann auch noch mal so ein bisschen mystischer. Also hier sind wir wirklich noch so ein bisschen mystischer unterwegs und hier sind wir auch so ein bisschen trauriger noch unterwegs, weil es auch hier wieder stark um Verlust geht. Und wie gesagt, also was es damit auf sich hat und warum die beiden Geschichten da so stark drin verwoben sind, das ist das, was sie auch im Nachwort nochmal sehr schön selbst erklärt und welchen Hintergrund die beiden Geschichten dann auch haben. Also wie gesagt, sehr, sehr spannend und lesenswert. Und abschließend, wie gesagt, kann ich sagen, dass es bei beiden Geschichten keine irgendwie mega dramatische Wendung oder so gibt, sondern es ist wirklich eine Beschreibung von normalen, Anführungszeichen normalen Menschen und deren Problemen und vor allem, ja, was passiert, wenn mich ein wirklich harter Schicksalsschlag ereilt und wie gehe ich damit um? Und ich glaube, diese Bücher kann man vor allem auch sehr gut lesen, wenn ja, wenn man sowas schon mal selbst erlebt hat oder ja, auch irgendwo mal ein bisschen Trost sucht und einfach das Gefühl haben will, Mensch, anderen geht's ja auch so. So, das war jetzt schon richtig viel zu dem ersten Buch. Ich bin natürlich gespannt, bevor ich jetzt zu Federkleid noch komme, wie es dir mit der Lektüre ergangen ist und vor allem, Sarah, ich glaube, du hast Kitchen ja auch schon mal gelesen, ne? Vor ein paar Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, auch da war es bei mir so, dass ich auf das Hörbuch aufmerksam geworden bin. Das hat mir tatsächlich jemand mal geschenkt auf CD früher. Und das war von Jessica Schwarz, von der deutschen Schauspielerin gewesen.
Krass. Okay.
Und die Stimme ist, finde ich ja auch wahnsinnig schön. Und da bin ich dann direkt hängen geblieben. Aber das ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr so richtig erinnern konnte. Jetzt, als du es jetzt nochmal erzählt hast, dann kam natürlich so alles wieder zurück. Aber ja, sehr ruhig erzählt und einfach auch wirklich so eine Lebenswelt, die einem ja hier irgendwie doch noch so ein bisschen fern ist, wenn man auch noch nie in Japan war. Und das fand ich alles ganz spannend und hat mir auf jeden Fall auch total gut gefallen. Und genau, ich hatte auch den Eindruck, dass das so der Durchbruch hier war für sie, ne? Kitchen auch, ja. Ich fand erstmal die Textstelle, die du rausgesucht hast, total gut, weil die steht wirklich auch so für den Eindruck, den ich hatte, auch bei beiden Büchern, für ihren Stil. Also wer das jetzt mochte, der wird die Bücher, glaube ich, wirklich mögen. Von daher fand ich, hast du das total gut rausgesucht. Und was so die Handlung angeht, die Handlungsentwicklung, es ist tatsächlich jetzt nicht so die Burner-Spannungskurve, wie man das vielleicht manchmal gerne liest oder gerne hat. Wir können jetzt auch einfach mal einen neuen literaturwissenschaftlichen Begriff erfinden. Also sie arbeitet hier mit einer japanischen Spannungskurve, die quasi keine Kurve ist. Nein, also was ich sagen will, es ist tatsächlich ruhig erzählt und es ist total schön. Aber wie du sagst, man muss so ein bisschen Lust mitbringen und sich eben auch drauf einlassen, dass es mitunter vielleicht ein bisschen anders erzählt ist, als es so die Gewohnheit ist bei Büchern, die man vielleicht sonst so liest, ne? Genau. Wir machen einfach mal chronologisch weiter, finde ich gut. Also wie du gesagt hast, Tsugumi war ihr zweiter Roman. Im Original erschien der Roman 1989, lustigerweise unter dem Namen Tsugumi.
Ja,
Tsugumi.
Ja. Ich habe auch immer gedacht, haben die sich jetzt verschrieben oder so? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das ist ja immer der Originaltitel, ne? Genau, ich wusste dann irgendwann, also zwischendurch wusste ich nicht, was ist denn jetzt die richtige Schreibweise? Und dann, ja, irgendwann hat es dann Klick gemacht bei der Recherche, gut, ja.
Ja, also ich weiß jetzt auch nicht warum, aber das ist mir im Buchdeckel aufgefallen. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Und genau, 89 im Original erschien und bei Diogenes 1996 dann auch, also auch hier mit Verzögerung, erschien, übersetzt von Annelie Ortmanns. Und auch hier haben wir schmale 190 Seiten und ist auf jeden Fall auch ein schöner Sommerroman. Also es geht im Prinzip hauptsächlich um einen Sommer mit dieser Verheißung, danach ist nichts mehr wie vorher. Wir genießen jetzt unseren letzten Sommer zusammen. Es geht um die Ich-Erzählerin Maria, ihre Cousine Yoko und Tsugumi. Also das ist der Name der Hauptfigur, um die es hier mitgeht. Also über die erzählt wird aus Sicht von Maria sozusagen. Und später kommt dann noch ein Mann dazu, ein junger Mann. Kiyoichi heißt der. Und zwei Hunde spielen auch noch eine kleinere Rolle, Pünktchen und der andere Name ist mir jetzt entfallen, aber auch ganz nett. Und genau, der Schauplatz ist ein Gasthaus am Meer nahe Tokio auf der Halbinsel Izu. Habe ich mir jetzt auf der Karte nicht genau angeguckt, aber es ist so, dass Maria Besuch kriegt von ihrem Vater aus Tokio, der mit dem Bus kommt, also scheint jetzt nicht so weit entfernt zu sein. Und das Thema Essen spielt auf jeden Fall auch am Anfang eine Rolle. Also da musste ich dran denken, als du es gesagt hast. Und zwar arbeitet Maria auf der Halbinsel, dort wo sie aufgewachsen ist und dann in diesem Sommer eben zurückkehrt. Da arbeitet sie in einer Bäckerei, in einem Laden mit Backwaren, mit Yoko zusammen, ihrer Cousine. Und Maria und Yoko haben dann das Glück, dass sie in der Bäckerei, wo sie arbeiten, die Gebäckstücke, die Backwaren, die nicht verkauft worden sind, mit nach Hause nehmen dürfen. Und dort gibt es dann ein großes Festmahl mit der Tante und mit Tsugumi auch noch zusammen. Die beiden warten dann meistens schon drauf. Und genau, also zu Tsugumi vielleicht, warum ist sie jetzt hier die Hauptperson, ist mir tatsächlich erst im Nachgang so ein bisschen klar geworden. Also ein Grund ist jetzt hier, dass die Autorin sich damit selbst ein Denkmal gesetzt hat, weil sie im Nachwort tatsächlich sagt, Tsugumi, das bin ich. Mehr oder weniger zusammengefasst, genau. Und ja, was macht Tsugumi aus? Sie ist eine kränkliche junge Frau, wie du es schon erwähnt hast vorhin kurz, die oft mit Fieber im Bett bleiben muss, die das aber auch immer wieder herausfordert, die nachts unterwegs ist, irgendwelche Eskapaden hat und einfach sehr mit ihren Kraftreserven auch wirklich spielt, also sich nicht bewusst zurückhält, sondern ganz im Gegenteil und deshalb eben öfter mal doch das Bett hüten muss. Dann ist sie aber gleichermaßen auch eine zarte, kleine Elfe, die von allen verehrt wird und die sehr attraktiv wirkt auf die Männer. Und die ist aber von ihrer Art her sehr ruppig und sehr barsch und benutzt ständig Schimpfwörter und ist eigentlich zu den Leuten in ihrem Umfeld, also je mehr sie die Leute schätzt und liebt, desto gemeiner und fieser ist sie zu denen, spielt denen auch Streiche und hat, wie gesagt, immer so einen barschen Ton drauf. Und ich muss sagen, mich hat das beim Lesen manchmal auch schon so ein bisschen genervt. Ich fand sie manchmal auch so ein bisschen anstrengend in ihrer Art. Aber ich denke, dass auch genau das eigentlich die Tsugumi ausmacht im Buch. Mhm. Und ich dachte dann auch in so einem Kontext mit vielleicht ein bisschen anderen kulturellen Hintergründen oder Frauenbildern, ist das, denke ich mal, nochmal ein bisschen eine krassere Rebellion. Vielleicht auch, wenn man jetzt auch nochmal sagt, ne, dass das Buch aus den 80ern ist, da hat sicherlich nochmal eine andere Wirkung gehabt, als wenn man das jetzt heute hier ja in Deutschland mit dem Hintergrund liest. Es hat wahrscheinlich doch schon so einen krassen Rebellionscharakter gehabt. Das war jetzt für mich nicht unbedingt so das Spannende beim Lesen. Was ich tatsächlich total gerne mochte, waren andere Sachen. Das waren einmal die Anmerkungen vom Diogenes Verlag, von der Übersetzerin, die du auch schon erwähnt hast, die es hier in dem Buch auch wieder gab. Was ich sehr lustig fand, zum Beispiel Sushi wurde auch noch erklärt. Ich glaube,
ja, das war
würde
bei mir
heute
auch
nicht mehr vorkommen. Das fand ich tatsächlich total nett. Aber eben auch andere Sachen. Eine Festivität wird erklärt. Und ich wollte einfach mal als Beispiel eine kleine Anmerkung vorlesen, weil natürlich, ja, man schwelgt dann da einfach drin, so in dieser neuen Welt und in diesen anderen Ritualen oder so. Und das fand ich einfach total schön beim Lesen. Unter anderem diese Anmerkung. Da geht's um ein Kleidungsstück. Das nennt sich Yukata. Und zwar ist das ein leichter Sommerkimono aus Baumwolle. Heute typische Festtagskleidung auf allen japanischen Sommer- und Spätsommerfesten. In einfacher Ausführung liegt der Yukata als Nachthemd und Bademantel in japanischen Gasthäusern bereit.
Aha.
Fand ich total schön. Das vermittelt irgendwie gleich so was Heimeliges, Schönes, Gemütliches. Und auch überhaupt dieses Gasthaus, in dem die Geschichte dann spielt, weil die Besitzerin des Gasthauses, um die geht's, das ist Yokos Mutter und die Tante von Maria, der Ich-Erzählerin. Genau. Und es gibt nur noch diesen einen Sommer dort in dem Gasthaus. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber genau dadurch hat es diesen Charakter. Ja, wir wissen, danach ist nichts mehr wie vorher. Und dann gibt es tatsächlich noch einige dramatischere Entwicklungen, würde ich sagen. Aber da möchte ich auch nicht vorweggreifen. Im Grunde ist das auch eine Erzählung über Freundschaft, über einen Sommer und ist deshalb tatsächlich auch eine schöne Sommerlektüre. Ich möchte noch eine ganz kleine Passage ganz kurz noch vorlesen, weil ich,
ja,
genau, wir haben ja auch das Feedback bekommen, dass man dadurch einfach nochmal einen schönen Eindruck bekommt, ja. Möchte man das Buch lesen oder nicht. Und das sehe ich total ein. Wir haben es ja nun gelesen, wir wissen, wovon wir reden, aber das kann man ja dann manchmal einfach auch ja nur durch so einen Filter vermitteln. Ne? Von daher finde ich das gut, wenn wir das hier so haben, dass wir immer noch ein bisschen was vorlesen. Und zwar geht's jetzt hier drum, dass die Mutter der Ich-Erzählerin wieder jetzt in Tokio wohnt, zusammen mit ihr, mit Maria, und zwar bei dem Vater. Sie sind auf der Insel aufgewachsen und sind aber dann nach Tokio zu dem Vater gezogen. Und genau, das Leben hat sich dadurch eben sehr verändert. Und hier schreibt die Maria über ihre Mutter was ich total schön fand von der Formulierung und vom Schreibstil her. Und zwar denkt sie hier, seit sie Hausfrau war, hatte Mutter ein richtig rundes Lachen bekommen. Wie Wellen auf dem Wasser zog ihr Lächeln im sanften Sonnenschein langsam seine Kreise.
Ja, schönes Bild, oder? Also, wie gesagt, sie arbeitet eigentlich jetzt nicht so mit so bildgewaltig, sage ich mal, aber sie hat immer schöne Vergleiche drinnen, ne?
Ja, total. Also man bleibt dann bei so Formulierungen hängen und denkt sich, oh, das war jetzt wirklich total getroffen. Und man hat einfach, ja, bildhaft. Du sagst, man hat es einfach direkt vor Augen und hat das einfach so in der Formulierung einfach noch nie gelesen. Sie schafft diese schönen Bilder. Das fand ich total toll. Genau. Ja, also Tsugumi ist jetzt bei mir so ein bisschen hängen geblieben. Das war tatsächlich auch das zweite, was ich jetzt von ihr gelesen habe. Davor habe ich tatsächlich das Hörbuch mir angehört.
Mhm.
Und zwar ist das ein seltsamer Ort. Und zwar bei Diogenes 2023 rausgekommen. Auch wieder von Annelie Ortmanns übersetzt. Diesmal 320 Seiten lang. Ich habe das nochmal recherchiert tatsächlich. Also schon dicker. Und das waren so, ich glaube, so 5,5 Stunden Hörbuchzeit. Und das war aber für mich tatsächlich sehr spannend. Also das würde ich jetzt ein bisschen mehr empfehlen noch als Tsugumi, weil das Buch war für mich einfach auch vielschichtiger. Ganz kurz, worum geht's? Es geht um die Zwillingsschwestern Mimi und Kodachi, die in Tokio ein neues Leben begonnen haben, nachdem ihre Eltern einen Autounfall hatten, bei dem der Vater stirbt und die Mutter ins Koma verfällt. Und bei Einsätzen der Handlung liegt die Mutter seit fast 10 Jahren im Koma tatsächlich schon. Die beiden wachsen dann bei Zieheltern auf, die eine Eisdiele haben. Also hier ist das kulinarische Element das Eis, um das es auch immer wieder geht und was auch sehr schön hier als das Element kommt, was die Bewohner am Schauplatz und alle, die die Ich-Erzählerin trifft, kennen. Also das Eis ist berühmt, was die Leute so zusammenführt und zusammenhält. Und auch die Eisdiele ist hin und wieder Schauplatz von wichtigen Handlungspunkten. Also das fand ich hier tatsächlich ganz schön und ist bei mir hängen geblieben. Was passiert? Nur ganz kurz. Die Schwester Kodachi verschwindet und Mimi, die Ich-Erzählerin, begibt sich auf ihre Suche. Damit steigt das Buch auch eigentlich ein. Und was hat das Buch für mich jetzt besonders gemacht? Wir haben hier ganz besonders ausgeprägt diese mystischen, zauberhaften und sogar märchenhafte Elemente in der Handlung. Und genau, es nimmt sogar solche Dimensionen an, dass man von, ja, außerirdisch klingt immer so nach kleinen grünen Männchen, aber es spielt das Tor zu einer anderen Dimension, spielt eine Rolle. Es gibt eine Art Untote, die über einen Friedhof geistern, die stinken, deren Fell stinkt und ganz krass beschrieben werden auch. Und es gibt wirklich gruselige Sachen, die aber auch wieder, wie du es vorhin gesagt hast, durch die Realität sehr stark auch gebrochen werden. Also es ist dadurch eben nicht kitschig, sondern eher spannend und ja, einfach eine super Kombination mit diesen mystischen Elementen, wie das gespickt ist. Und ja, man muss auch manchmal schmunzeln, weil es gibt Referenzen zu Serien und Filmen, die man dann gar nicht erwartet hat. Also es wird Bezug auf Akte X genommen. The Walking Dead wird genannt, als sie dann mit diesen Untoten da in Berührung kommt, die irgendwie nur so als so Wesen vorbeihuschen. Die eine greift sie dann auch an und so. Also es ist schon, geht auch zur Sache so. Aber genau, es sind eben oft so Referenzen oder Dinge, die passieren, mit denen hat man dann irgendwie gar nicht gerechnet oder so. Und es gibt auch, ja, ein Wesen, weiß nicht so richtig, ob das ein Mensch ist. Ich glaube, es ist ein Mensch, aber er sieht eher aus wie so ein Tier mit viel Fell, wird verglichen mit Die Schöne und das Biest, wie das Biest. Und so, also es gibt auch wirklich sehr skurrile Charaktere in dem Buch. Und es fängt an mit einem super Einstieg, der einem schon zeigt, wohin die Reise geht bei dem Buch, weil es tatsächlich damit anfängt, dass Mimi ihre Schwester sucht und Hilfe sucht bei zwei Wahrsagerinnen. Und damit geht das Buch dann los. Und einfach, um nochmal so einen Eindruck auch zu vermitteln, was ist hier mystisch, dass die Mutter im Koma liegt, wird zum Beispiel dann so aufgelöst, dass das eine Art Schlafkrankheit ist. Also Koma wird dann gar nicht mehr gesagt, sondern Schlafkrankheit. Und es gibt eben so verschiedene Begriffe für Alltagssachen, die dann eben in so ein neues Licht gerückt werden. Und genau, vielleicht kann ich das noch vorwegnehmen. Mimi ist verschwunden, weil sie versucht, die Mutter zurückzuholen. Und genau, also wir finden uns hier immer in so einem Graubereich zwischen Realität, Traumwelt, einer anderen Dimension. Genau, was das tatsächlich total spannend gemacht hat, aber auch eben sehr skurril. Und manchmal war es mir dann ein bisschen too much. Vielleicht lag es auch dran, dass ich es eben gehört habe und nicht gelesen. Aber genau, ich habe dann auch nicht zurückgespult, wenn ich gerade abgewaschen habe, sondern ja, ich hätte bei einem Buch, glaube ich, öfter mal zurückgeblättert und gedacht, hä, wie war das hier nochmal? Habe ich jetzt eben dann, wie gesagt, beim Hörbuch nicht gemacht. Und dadurch hatte ich manchmal das Gefühl, okay, man verliert durch diese verschiedenen Dimensionen und auf einmal ist es doch wieder so mystisch und so verliert man manchmal so ein bisschen den Faden. Also es gibt dann auch sehr viele Begründungen und es wird sehr viel über diese andere Dimension gesprochen und das war mir manchmal so ein bisschen, ja, wirkte manchmal so ein bisschen an Haaren herbeigezogen, aber diese Stimmung, die geschafft wird und diese mystischen Elemente, die haben das Buch auch mega spannend gemacht und schön, auch wirklich besonders für mich und haben mich total reingezogen in die Handlung. Das fand ich wirklich total schön. Und es geht natürlich auch wieder um Familie, ne? Zwei Schwestern, die Zieheltern, der gestorbene Vater und die Mutter, die genau, bei der jetzt versucht wird, sie in die Welt der Lebenden zurückzuholen. Und das war tatsächlich sehr, sehr spannend.
Ja, super. Vielen Dank für den kurzen Abriss. Also ihr merkt, wir sind da wirklich voll in die Geschichten eingetaucht. Dann würde ich euch zum Abschluss noch sehr gerne das Buch Federkleid ans Herz legen. Und zwar ist das im Japanischen unter dem Namen Hagoromo 2009 bei Diogenes auf Deutsch erschienen und übersetzt von Thomas Eggenberg. Und hier wird die Geschichte von Hotaru erzählt, die 8 Jahre lang in einer Beziehung mit einem verheirateten Fotografen lebte. Und als er sich von ihr trennt, bricht für sie eben eine ganze Welt zusammen. Hier haben wir auch wieder die Situation, dass sie praktisch mehr oder weniger alleine ist. Ihre Mutter ist bei einem Autounfall. Also wir haben ganz oft dieses Bild des Autounfalls, falls euch das schon mal irgendwie aufgefallen ist. Ja, die Mutter ist, wie gesagt, ums Leben gekommen und der Vater viel unterwegs und sie ist praktisch auch viel bei ihrer Großmutter, die wieder ein kleines Café hat. Also wir haben hier wieder auch diese kulinarische Referenz, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Und sie geht praktisch zurück in dieses kleine Dorf und beginnt da mehr oder weniger ihre Heilung und trifft da auch, ja, auf einen jungen Mann, der eine Suppenküche hat. Wie könnte es anders sein? Und hier wird dann auch wieder viel Tee getrunken und Nudelsuppe gegessen. Und ich fand das vorhin schön, wo du das gesagt hast mit den Verweisen der ÜbersetzerInnen. Und zwar, hier war es auch so, dass Sachen wie zum Beispiel, ja, die heute uns schon irgendwie ein Begriff sind wie Sushi oder so erklärt worden. Aber zum Beispiel bei einer Textstelle war es halt das Wort Kappa, wo die Protagonistin zu ihrer Freundin beziehungsweise fast, ich sag mal fast Schwester sagt, Rumi, mit Kappa kennst du dich ja aus, aber hast du schon mal Geister gesehen? Und genau, da musste ich dann auch nachgucken, weil das war nicht erklärt. Das sind tatsächlich so japanische Fabelwesen, die es da gibt. Und hier haben wir dann auch so eine Friedhofsszene. Also da geht es darum, dass praktisch ja der Vater von der Hotaru und die Mutter von der Rumi fast ja zusammengekommen wären und die beiden hatten sich schon gefreut, dass vielleicht Schwestern wären. Das hat dann aber nicht funktioniert. Das war praktisch noch, wo die beiden Kinder waren. Und jetzt ist es so, dass die beiden erwachsen sind und sich wiedersehen und dann Freundinnen eigentlich werden und sich austauschen. Und es kommt raus, dass die Rumi viel auf dem Friedhof unterwegs ist und da dann erzählt, ja, ich treffe da immer so einen Geist und der geht da immer rum, aber mittlerweile verstehen wir uns ganz gut und ich helfe ihm halt immer. Und da haben wir wieder diese Alltäglichkeit, die in diese übelste gruselige Situation reingepackt wird. Und das hat mir, wie gesagt, auch wieder sehr gut gefallen. Also ihr merkt, wir sind heute sehr alltäglich mystisch unterwegs und hoffen natürlich, dass wir euch jetzt in dieser ganz kurzen Zeit diese 4 Werke von ihr auf verschiedenen Ebenen gut rüberbringen konnten, euch einen guten Abriss geben konnten. Und ja, Sarah, möchtest du uns denn erzählen, bevor ich zum Abgesang komme, über wen wir dann in der nächsten Folge sprechen werden?
Ja, total gern. Es geht wieder mal in eine ganz andere Richtung und sogar in eine Richtung, die wir so noch gar nicht hatten. Und zwar stürzen wir uns nächstes Mal in den politischen Aktivismus.
Oh.
Meine nächste Autorin ist tatsächlich aktuell auch noch eine politisch Geflüchtete. Genau, zu der ich dieses Jahr auch einen persönlichen Bezug aufbauen konnte. Und es geht tatsächlich auch in eine Übersetzung, die wir noch nicht hatten, aus einer Sprache, die wir noch nicht hatten. Also viel Neues doch wieder.
Ja, dann, wie gesagt, in dem Sinne hoffen wir natürlich, dass ihr euch jetzt eins der Bücher, der Werke von Banana Yoshimoto einmal zu Gemüte führen mögt und da mal reinschmökert und uns natürlich vielleicht auch ein Feedback da lasst oder uns vielleicht erzählt, welches Buch ihr von ihr schon gelesen habt. Bei mir war das 3. Buch tatsächlich noch Lebensgeister. Das ist das aktuellste, was ich nicht mehr geschafft habe, was ich mir noch zu Gemüte führen werde. Und ja, mich hat es wirklich komplett mitgenommen. Also ich habe lange nicht mehr das Bedürfnis gehabt, nach einem Buch sofort wieder das nächste zu lesen. Also ich habe natürlich immer das Bedürfnis nach unserem Podcast. Wenn du über eine Autorin erzählst oder so, dann will man sich am besten mal am liebsten 3 Bücher bestellen. Aber ja, so direkt nach dem Lesen, das war schon schön. Genau, in diesem Sinne, liebe Leute, ja, habt einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht. Habt eine wunderschöne Lektüre vor allem und wir hören uns das nächste Mal. Eure Marianne
und eure Sarah. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.